Ja, also wir haben in der letzten Woche begonnen mit diesem zugegebenermaßen sehr schwierigen Aufsatz. Ich nehme an, Sie haben gestöhnt bei der Lektüre, aber ich denke, es lohnt sich gewiss, diesen Aufsatz sehr genau zu lesen. Generationen mittlerweile haben das schon getan, von Studenten auch, mindestens seit den 70er Jahren, als Benjamin also wieder eine gewisse Berühmtheit erlangt hat oder überhaupt zum ersten Mal eine Berühmtheit erlangt hat, zuerst in Deutschland und dann auch international. Also über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Also in der letzten Woche haben wir ja schon einige Dinge herausgearbeitet, obwohl wir erst einen einzigen langen Paragraphen behandelt haben. Der wichtigste Satz, nicht? Steht ja schon fast am Anfang, nämlich, dass jede Äußerung menschlichen Geistesleben als eine Art der Sprache aufgefasst werden kann. Daraufhin haben wir ein bisschen versucht herauszuarbeiten, was denn damit gemeint sein kann, nicht? Zunächst ja einmal wussten wir schon vom Titel, dass es Sprache überhaupt gibt und dass es offensichtlich die Sprache des Menschen gibt und dass das nicht unbedingt dasselbe ist. Diese erste Unterscheidung. Dann haben wir schon gelernt, dass ja, Sprache offensichtlich von Benjamin sehr stark als Mitteilung aufgefasst wird. Also Sprache ist Mitteilung. Nun, Mitteilung, das ist ein bisschen ein veraltetes Wort. Heutzutage ersetzt man das meistens durch ein anderes Wort. Mitteilen ist ein altes deutsches Wort. Teilen, mitteilen, nicht? Also sozusagen mitteilen, mit jemandem teilen, mit jemandem oder mit, ja, man muss nicht unbedingt an eine Person denken, man muss auch, man kann auch an eine Sache oder einen Gegenstand oder an sehr verschiedene Dinge denken, jedenfalls mitteilen. Nicht, hat so etwas. Wir teilen mit sozusagen jetzt. Also normalerweise gebraucht man aber heutzutage ein anderes Wort, so aus dem Lateinischen, was es in allen Sprachen gibt. Kommunikation. Ne? Kommunikation würde man heute sagen. Nicht? Also komm ist lateinisch mit. Nicht? Komm. Also die fast ähnliche Idee. Freilich, Benjamin bemüht sich damals eigentlich wegzukommen von dieser lateinischen Sprache. Er versucht in der Tat, die deutsche Sprache gleichsam in ihrem Innersten zu entfalten. Wie das vor ihm ja am besten vielleicht Hegel gemacht hat. Nicht? Also, wenn Sie zum Beispiel Kant einmal gelesen haben und Hegel daneben, ne, dann stellen Sie einen ganz gewaltigen Unterschied fest. Nämlich, Kant ist eigentlich übersetztes Latein. Also Kant übersetzt Latein ins Deutsche. Eigentlich in seinen letzten Schriften mindestens, also in den Kritiken. Ne? Man kann noch den lateinischen Satzbau finden. Ne? Und viele Ausdrücke sind eigentlich sehr genau aus dem Lateinischen übernommen, eingedeutscht. Dagegen bei Hegel finden Sie kein Latein mehr. Hegel ist sozusagen die deutsche Sprache, nicht Widerspruch, Vermittlung. Alle Worte sind eigentlich deutsch bei Hegel, nicht? Geradezu ist seine wichtigste Leistung, dass er ganz einfache Worte zu Begriffen gemacht hat. Ne? Zum Beispiel Aufhebung. Das ist so vorher ein ganz einfaches Wort gewesen, nicht? Etwas aufheben. Ne? Ich hebe etwas auf. Ne? Aber plötzlich wird es ein philosophischer Begriff von einer großen Tragweite. Nicht? Und also diese Tendenz, die natürlich dann in der Romantik weitergetrieben worden ist, ne, hat Benjamin also in ja um die Jahrhundertwende war das schon so eine Tendenz, aber verstärkt dann auch noch während des Ersten Weltkriegs. In den 20er Jahren hat sich das schon wieder ein bisschen geändert, ne, dass man gleichsam, das ist natürlich George auch, der Einfluss George, des George-Kreises, der Jugendbewegung und so weiter, dass man so versucht, die deutsche Sprache sozusagen, das innerste Wesen der deutschen Sprache herauszufinden. Nicht? Dafür gibt es natürlich einen Ausdruck etwa mit Humboldt, eine innere Sprachform, die innere Sprachform. Oder was ein anderer Ausdruck hier ist, immer Wesen, das Wesen taucht sehr häufig auf. Wesen ist natürlich ein hegelscher Begriff im Deutschen. Nicht? Das Wesen ist eigentlich, Hegel sagt, das Gewesene, aber das zeitlos Gewesene. Nicht? Also das nicht Vergangene, sondern das Gewesene als gegenwärtig, eben als Wesen. Nicht, das zeitlos Vergangene, Gewesene ist das Wesen, so sagt Hegel. Nicht? Das heißt, alles, was so die Geschichte sozusagen eingebracht hat, wird darin festgehalten als das, ja, man könnte sagen, Kondensat in gewisser Weise. So ist die Idee. Deshalb die Rede von diesem Wesen. Aber der Zusammenhang etymologisch mit gewesen ist sehr deutlich. Ne? Also sein gewesen, nicht gewesen ist das Partizip, perfekt davon. Ja, also Mitteilung, sagt er, Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache. Nun, wir haben da gesagt, dass Benjamin also die Sprache als Mitteilung, als das geistige Wesen des Menschen, als etwas ja, Immaterielles jedenfalls auffasst. Nicht? Etwas Immaterielles, man könnte sagen, es ist zwischen Semiotik und Semantik angesiedelt. Wir werden natürlich später erfahren, dass Benjamin den sogenannten bürgerlichen Sprachbegriff ablehnt. Nicht? Der bürgerliche Sprachbegriff, der die Sprache gleichsam als ja, eine Konvention nur fasst. Nicht? Sprache als etwas, als eine Konvention, als ein konventionelles, gleichsam Zeichensystem. Nicht? Das würde er ablehnen. Natürlich, jetzt denken wir sofort de Saussure, nicht? Also l'arbitraire du signe, also das sozusagen die, das, die Arbitrarität, wenn man das so sagen will, des Zeichens. Das Zeichen ist eben nur konventionell, es hat eigentlich selbst keine Eigenbedeutung, wenn man so sagen will. Also, das wäre reine Semiotik, wenn das nur konventionell wäre. Aber bei Benjamin wird der Bezug zur Semantik festgehalten. Nicht? Also das heißt, die Zeichen oder die Spuren, was wir gesagt haben, haben eine eigene Bedeutung. Nicht? Sie sind nicht einfach nur arbiträr. also beliebig, nicht? Aber das werden wir ja dann noch genauer sehen. Vielleicht nur noch eines, also diese Unterscheidung, dass nicht nur der Mensch Sprache habe, sondern auch eben eigentlich jedwedes Ding. Nicht? Jedes Ding gibt sozusagen eine Mitteilung von sich. Und dass es das tut, das wäre genau der sprachliche Charakter eben. Das heißt, wir kommen immer wieder auf diese Bestimmung, Sprache ist Mitteilung, Sprache ist Kommunikation. Und dasjenige an der Sache ist Sprache, das eben mitteilt die Sache. Nicht? So. Also Sprache ist Mitteilung. Mehr können wir noch gar nicht genau festhalten. Und die Art der Mitteilung gibt natürlich Unterschiede. Zum Beispiel Dinge teilen, jetzt hätte ich fast schon gesagt, sich anders mit. Denn das ist diese Reflexivität. Was teilt man mit? Nicht etwas anderes, sondern vor allem sich selbst teilt man mit. Nicht? Und das tun die Dinge sowohl als auch die Menschen. Ne? Nur tun sie es natürlich anders. Ne? Wie tun es die Dinge, um es vielleicht ein bisschen schon mal anzudeuten? Ja, die Dinge hinterlassen Spuren, zum Beispiel. Nicht? Also die Dinge, wenn ein Ding irgendwo gelegen hat, dann hinterlässt es zum Beispiel einen Abdruck. Nicht? Also das ist ja genau die Orientierung in der Natur zum Beispiel, die frühere Menschen, die in der Natur gelebt haben, sehr genau noch kannten, während der Großstädter das nicht mehr kann. Der Großstädter sieht gar nichts, weil er keine Spuren lesen kann, gleichsam. Nicht? Er kann andere Spuren lesen, Signale kann er und so weiter, rot, grün und so weiter, Straßenverkehr. Aber er kann nicht mehr zum Beispiel Veränderungen des Wetters erkennen oder er kann nicht mehr Abdrücke von, ja, hier hat ein bis vor kurzem ein Stein gelegen, zum Beispiel. Ja, hier gibt es eine Spur und so weiter. Nicht? Ja, also vielleicht kann man sagen, das ist diese Form der Mitteilung, die eigentlich durchgängig ist. Freilich, zu dieser Mitteilung gehören ja immer zwei. Also nämlich jemand, der mitteilt und jemand, der aufnimmt. Aber es gibt eine ungeheure Verschwendung der Mitteilung, sagt Benjamin. Es muss niemand da sein, der aufnimmt. Also alles wird gleichsam ohne Zweck mitgeteilt. Ne? Deshalb, es kommt nicht darauf an, auf sogenannte gelingende Kommunikation. Ne? Die Linguisten sagen ja, Sprache oder Kommunikation ist gelingende Kommunikation. Also es gibt einen Sender, einen Empfänger, nicht? Eine Botschaft, einen Kanal und solche Dinge. Also wenn man das strukturalistische Kommunikationsmodell hernimmt. Und dieses Modell ist ja darauf angelegt, dass Kommunikation funktioniert. Denn dasjenige, was der Hörer bekommt, soll ja das sein, was der Sender abgegeben hat. Aber das ist eigentlich ein völlig unwahrscheinliches Modell. Denn die meiste Kommunikation ist keine gelingende Kommunikation. Also, das, was ausgesendet wird, kommt nicht an, sondern geht irgendwo diffus in den Weltraum oder sonst wohin. Und vielleicht nur gewisse Bruchteile werden aufgenommen. Deshalb, so hat Luhmann gesagt, Niklas Luhmann, der deutsche Systemtheoretiker, die Kommunikation ist unwahrscheinlich. Ja, es ist sozusagen ein außergewöhnliches Ereignis, wenn plötzlich einmal Kommunikation funktioniert. wenn sie klappt. Meistens redet man aneinander vorbei und Rauschen und ja, also wie es heute in der Medientheorie auch bei Kittler etwa, nicht? Das Rauschen wird so wichtig. Ne? Ja, weil diese Mitteilungen, wenn man so will, nicht, müssen nicht aufgenommen werden. Es ist eigentlich eher Zufall, wenn sie aufgenommen werden. Genauso wie das Licht, das hier überall, also ob es ins Auge fällt, das ist etwas eher Zufälliges. Ne? Und so eigentlich ist es für Benjamin sehr wichtig, dass diese Mitteilung gar nicht bezogen ist, zunächst einmal, darauf, dass sie verstanden wird. Sondern es ist jedem Ding wesentlich, sagt Benjamin, seinen geistigen Gehalt sozusagen mitzuteilen. Das bedeutet, Mitteilung ist eigentlich hauptsächlich gesehen als Ausdruck. Nee? Ausdruck. Nee? Ich, Expression, Ausdruck. Das heißt, nicht so sehr als, wenn man so will, Repräsentation zum Beispiel oder Darstellung. Nee? Also, wenn man die Sprache so versteht, nee? Also nach einem Modell kann man sagen, Sprache besteht auch aus Repräsentation, aus Expression, aus Appell zum Beispiel. Das wären die Funktionen. In der Sprache kann man darstellen. Ne? Also das ist Repräsentation. In der Philosophie hat man diese Form der Sprache vor allem immer wieder betrachtet. Etwas aussagen, etwas darstellen, etwas sozusagen ja, außer sich stellen. Ne? Das ist gewöhnlich, sagt man dazu, Repräsentation. Aber diese Repräsentation ist ja in der letzten Zeit auch sehr stark kritisiert worden. Nicht? Man spricht ja davon, dass die ja, auf dem Theater oder auch in der, ja, in, zum Beispiel bei Foucault oder Derrida und so weiter, in den französischen neueren Philosophien wird das ja besonders kritisiert. Also es ist nicht Darstellung, sondern Foucault sagt immer Ereignis. Ne? Also Sprache ist sozusagen, Sprechen ist ein Ereignis, keine Darstellung. Ne? Nun, Benjamin sagt hauptsächlich, es ist Ausdruck. Ne? Ausdruck, das heißt, ja, es ist dieser Impuls sozusagen der Mitteilung. Ne? Das sei eigentlich das Zentrum der Sprache. Damit aber, was wir schon gesagt haben, ist auch der Appell. Das heißt, dass Sprache Ansprache ist. Ne? Sprache Ansprache, Adresse, also eine Adresse gleichsam ist an jemanden. Auch das ist für Benjamin sozusagen erst zurückgestellt. Das ist ein Sonderfall. Ne? Sondern das Zentrale ist für ihn die Expression. Der Ausdruck. Nun könnte man natürlich sagen, das ist Expressionismus. Passt ja auch in der Zeit. Ne? Also 1916 ist in der Tat in Deutschland der Expressionismus als Bewegung fast ja, hat sich durchgesetzt. Ne? Also wenn man also sagt Mitteilung, dann muss man vor allem diese expressive Seite natürlich stark betonen. Weil das aber so ist, nicht, fallen die anderen beiden, also Repräsentation, Darstellung, Appell, Ansprache, Adresse, sozusagen als Sonderfälle erst einmal auf eine niedere, also Bedeutungsstufe. Nicht? Wichtig ist mittendrin sozusagen Expression, Ausdruck. Nicht? Mitteilung, Expression, Ausdruck. Ne? Das muss man vielleicht einmal fassen und das ist ja die allgemeine Tendenz, die sowohl für die Menschensprache gilt, als auch für die, ja, also für die Mitteilungen von anderen, allen möglichen Dingen, also für Sprache überhaupt. Ne? Ja, wir sind dann am Ende doch schon also zu Gott gleichsam gekommen auch, aber wie wir zu Gott gekommen sind, das ist eigentlich das Spannende. Ich meine, Gott gibt es eben. Ich meine, das Wort Gott gibt es. Zunächst einmal. Ne? Und weil es sozusagen dieses Wort Gott in der Sprache gibt, gibt es Gott. Ja, erst einmal. So sagt Benjamin. Nicht mehr. Ne? Gott gibt es, weil es die Idee Gottes gibt. Und nur auf dieser Ebene zunächst einmal spricht er. Ne? Also, wenn es ein Wort gibt, wenn es sozusagen einen Ausdruck in der Sprache gibt, dann kann das nicht nichts sein. Es muss etwas sein. Aber wir wissen noch nicht, was es ist. Ne? Also jedenfalls ist Gott mindestens eine Ausdrucksqualität. Erst einmal. Nicht? Und Benjamin spricht ja immer von Ideen in diesem Kontext. Ne? Zum Beispiel am Ende, nicht? Nachdem er gesagt hatte, wir können uns nichts vorstellen, das sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt, ne? Sagt er. Wir können uns nichts vorstellen, dass das nicht tut. Das heißt, wenn der Mensch, und wir können nicht anders als von uns aus über die Dinge sprechen, nicht uns Dinge vorstellen, wenn das so ist, dann können wir eben auch uns die Dinge nicht denken. Eben nicht so denken, dass sie nichts mitteilen würden, dass sie nichts ausdrücken würden. Ne? Also, so ist das. Weil wir können ja nur sozusagen vom Menschen her die Dinge sehen. Wir wissen ja nicht, was sozusagen das Ding an sich ist, um diesen Ausdruck von Kant zu gebrauchen. Also insofern ist hier Benjamin natürlich Phänomenologe. Also das heißt, er hat die Phänomenologie, zwar nicht explizit, aber implizit von Husserl natürlich, also verstanden. Nicht? Also die Intentionalität, die sozusagen vom Menschen ausgeht. Nicht? Auf die Dinge, auf den Menschen selbst und so weiter. Nicht? Und Intentionalität steckt ja in gewisser Weise hinter dieser Mitteilung. Ne? Wenn Benjamin sagt, Mitteilung ist das Zentrale, dann ist das, Husserl würde sagen, das ist Intentionalität gleichsam. Eine Art von transzendentaler Intentionalität, die überhaupt erst, wie soll man sagen, die Beziehung zur Welt herstellt. Nicht? Gleichsam diesen Raum oder diesen Horizont, wie Heidegger später sagen wird, in dem überhaupt erst so etwas stattfinden kann. Nicht? Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen ausgegriffen schon, aber immerhin, es steht hier, ein Dasein, welches ganz ohne Beziehung zur Sprache wäre, ist eine Idee. Das kann man sich auch vorstellen, als absolute Negation, als gleichsam ein sprachliches Nirvana, also ein Nichts, gar nichts. Aber diese Idee lässt sich auch im Bezirk der Ideen, deren Umkreis diejenige Gottes bezeichnet, nicht fruchtbar machen. Also, man kann sich vorstellen, ein Dasein, ein Sein, eine Existenz, die ganz ohne Beziehung zur Sprache wäre. Das heißt, die sich gar nicht mitteilen würde. Also sozusagen absolut etwas, sozusagen etwas absolut Isoliertes. Etwas absolut sozusagen an sich, eben Ding an sich, nicht? Würde man sagen in der deutschen Sprache, an sich. Ne? Aber diese Idee kann man nicht fruchtbar machen, sagt Benjamin. Das bleibt immer sozusagen dieses völlige Jenseits, dieses völlig abgetrennte Jenseits. Nicht? Und damit bleibt es indifferent. Es hat eben keine Beziehung, es hat keine Mitteilung, keine Relation. Nicht? Das wäre also der absolute, ja, wie soll man das sagen? Das wäre die absolute Gegenposition, die absolute Abstraktion von allem. Und das kann man aber auch nicht mit Gott etwa in Beziehung setzen, meint Benjamin damit. So hat es keinen Sinn, von Gott zu sprechen. Also Gott war ja immer in der Tradition dieses Absolute zum Beispiel. Also Gott hat alles in sich enthalten, zum Beispiel. Der scholastische Gott. Eigentlich war die Welt für den scholastischen Gott nur ein, na, wie soll man sagen, ein Akzidenz, also ein Beispiel. Das heißt, weil Gott war, also war causa non causata, also die Ursache, die selber nicht, keine andere Ursache hat. Also sozusagen, er war tatsächlich selbst begründet. Nicht? Aber wenn er selbst begründet ist, wenn er alles begründet, dann hat dieser scholastische Gott selbst eine Beziehung zu den Menschen und zu den Dingen. Er ist nicht dieses völlig Abseitige, nicht? Sondern er muss alles enthalten. Und weil der scholastische Gott alles enthält, muss er auch den Menschen enthalten. Also gibt es eine Beziehung, also ist er nicht außerhalb. Und so weiter. Nicht? Alle Ideen von Gott also sind Beziehungsideen, heißt es hier, ganz einfach. Insofern hat also diese Idee keinen, ja, es gibt daraus keine Weiterentwicklung, sagt Benjamin. Weil das aber so ist, kann man diese Idee sozusagen weglassen. Deshalb kann Benjamin weiterhin sagen, es gibt kein geistiges Wesen, das wir uns vorstellen können, das sich nicht ausdrückt, das nicht im Ausdruck sich mitteilt. Das ist sozusagen ein fundamentaler Satz, fast so wie cogito ergo sum, also bei Descartes. Das ist ein Ausgangspunkt für Benjamin. Diese Sprache ist Mitteilung, ist Ausdruck. Ja, was folgt jetzt daraus? Nicht so weit sind wir also gekommen. Vielleicht ja, lese ich Ihnen einmal den nächsten Abschnitt vor, in dem sich manches dann schon konkretisiert. Nur so viel ist richtig, dass in dieser Terminologie jeder Ausdruck, sofern er eine Mitteilung geistiger Inhalte ist, der Sprache beigezählt wird. Und allerdings ist der Ausdruck seinem ganzen und innersten Wesen nach nur als Sprache zu verstehen. Andererseits muss man, um ein sprachliches Wesen zu verstehen, immer fragen, für welches geistige Wesen es denn der unmittelbare Ausdruck sei. Das heißt, die deutsche Sprache zum Beispiel ist keineswegs der Ausdruck für alles, was wir durch sie vermeintlich ausdrücken können, sondern sie ist der unmittelbare Ausdruck dessen, was sich in ihr mitteilt. Dieses Sich ist ein geistiges Wesen. Damit ist es zunächst selbstverständlich, dass das geistige Wesen, das sich in der Sprache mitteilt, nicht die Sprache selbst, sondern etwas von ihr zu Unterscheidendes ist. Die Ansicht, dass das geistige Wesen eines Dinges eben in seiner Sprache besteht, diese Ansicht als Hypothesis verstanden, ist der große Abgrund, dem alle Sprachtheorie zu verfallen droht und gerade über ihm sich schwebend zu erhalten, ist ihre Aufgabe. Die Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen und dem sprachlichen, indem es, ja, hier müsste eigentlich ein Sich stehen, meiner Ansicht nach. Irgendwie merkwürdigerweise ist das hier vergessen oder Also es gibt eigentlich keinen Sinn, indem es mitteilt, indem es sich mitteilt, müsste hier stehen. Nicht? Vielleicht, ich habe allerdings jetzt auch keine Anmerkung gefunden in der Ausgabe. Offensichtlich ist es den also Herausgebern damals nicht aufgefallen, aber vielleicht in der neuen Benjamin-Ausgabe, die es geben wird, wird es vielleicht wieder eine Anmerkung geben. Nicht? Also indem es sich mitteilt, glaube ich, ist die ursprünglichste in einer sprachtheoretischen Untersuchung und es scheint dieser Unterschied so unzweifelhaft zu sein, dass vielmehr die oft behauptete Identität zwischen dem geistigen und sprachlichen Wesen eine tiefe und unbegreifliche Paradoxie bildet, deren Ausdruck man in dem Doppelsinn des Wortes Logos, nicht das griechische Wort Logos ist das, gefunden hat. Dennoch hat diese Paradoxie als Lösung ihre Stelle im Zentrum der Sprachtheorie, bleibt aber Paradoxie und da unlösbar, wo sie am Anfang steht. Also dieser Abschnitt wird jetzt ein bisschen konkreter, weil er besonders diese Unterscheidung einführt, nämlich also durch die Sprache etwas mitteilen und in der Sprache etwas mitteilen. Das ist eigentlich eine ganz fundamentale Opposition. Also er sagt ja am Beginn, dass Ausdruck seinem ganzen und innersten Wesen nach nur als Sprache zu verstehen ist. Das ist eigentlich die Wiederholung dessen, was wir also vorhin schon gelesen haben. Jetzt aber wird es komplizierter. Man muss ja doch fragen, für welches geistige Wesen es denn der Ausdruck ist. Also Sprache ist Ausdruck geistigen Wesens. Wenn das so ist, dann ist der Geist, das geistige Wesen nicht der Ausdruck selber. Etwas kann ja nicht nur der Ausdruck von sich selbst sein, sondern es muss mehr sein als der Ausdruck von sich selbst. Also sozusagen, wenn ich mich ausdrücke, nehme ich an, ich bin mehr als der Ausdruck, den ich sozusagen von mir gebe. Das steckt hier dahinter, nicht? Der Ausdruck ist immer weniger als das, was, wovon er der Ausdruck ist. Ne? Das ist ja verständlich. Ne? Also, von daher ist jetzt natürlich dann die Frage, für welches geistige Wesen es denn der unmittelbare Ausdruck sei. Jetzt das Beispiel. Das heißt, die deutsche Sprache ist keineswegs der Ausdruck für alles, was wir durch sie vermeintlich ausdrücken können. Also die deutsche Sprache ist nicht der Ausdruck sozusagen für all das, was man, was man durch sie ausdrücken kann. Das würde sehr disparat auseinandergehen. Sondern sie ist der unmittelbare Ausdruck dessen, was sich in ihr mitteilt. Was heißt das aber nun, dieses Sich? Also diese Idee, dass sich etwas mitteilt. Also dieses sich selbst mitteilen ist ja gleichsam dasjenige gewesen, was am Anfang ja auch gesagt wurde. Jedes Ding, jedes Dasein habe diese Tendenz, nicht sein geistiges Wesen auszudrücken, mitzuteilen. Ne? Das taucht jetzt hier wieder als dieser Sonderfall auf oder gleichsam als diese tiefste Schicht, nicht? In diesem ganzen Ausdrucksgeschehen. Also man kann natürlich etwas willentlich ausdrücken. Ja? Zum Beispiel einen Befehl. Ich drücke einen Befehl aus. Öffnen Sie bitte die Tür. Also in diesem Befehl kommt nur sehr vermittelt gleichsam das. Also die Sprache selbst zur Sprache. Ja? Das heißt, natürlich ist sie auch dabei. Aber das Wesentliche ist zunächst einmal natürlich dieser gleichsam äußerliche Befehl, was man, die Pragmatiker sagen, ein Sprechakt. Ne? So. Ein Sprechakt ist genau die Stelle, wo die Sprache sozusagen verkoppelt wird mit eben Pragmatik, mit Wollen, mit Tun, also mit Außersprachlichem. Ne? Also insofern ist das für Benjamin nur sozusagen eine... ein Aufbau, sozusagen, auf dieser eigentlichen oder wirklichen Schicht der Sprache, nämlich, wo sich die Sprache selbst zur Sprache bringt. Ne? Die Sprache spricht sich selbst, sozusagen, hier. Ne? Ja. Aber das ist eine sozusagen Grundbestimmung, aber darüber hinaus gibt es, ja, was man sagen könnte, Überdeterminationen. Also sozusagen zusätzliche, sekundäre, parasitäre Determinationen der Sprache. Eben durch Instrumentalismen, könnte man sagen. Nicht? Sprache wird zu etwas gebraucht. Aber wenn man etwas gebraucht, dann ist es sozusagen nicht mehr in seinem Eigensinn vorhanden, sondern ihm wird ein fremder Sinn aufgedrückt. Und das ist die Unterscheidung, die hier zum Ausdruck kommt. Wenn man durch die Sprache etwas sagt oder ausdrückt, dann ist das gleichsam Instrumentalismus. Man gebraucht die Sprache für etwas. Also ganz klar, Bush erklärt den Krieg im Irak. Ja, er gebraucht die Sprache dazu. Man kann das natürlich. Die Sprache kann man zu sehr, sehr vielen Dingen verwenden. Ne? Aber Benjamin geht es ja darum, was die Sprache selber ist. Ne? Was ist Sprache, ist seine Fragestellung. Ne? Es geht ja über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Deshalb ist natürlich diese Unterscheidung jetzt sehr wichtig. Ne? Also, dass eben dieses Sich ein geistiges Wesen ist, dass dieses geistige Wesen sozusagen die innere Seite der Sprache ausmacht, nicht? Dass aber dazu eben noch sehr viele praktische, pragmatische, instrumentelle Bestimmungen hinzukommen können. Nicht? Aber das ist, glaube ich, ja ganz verständlich. Also die Frage ist sozusagen, was die Sprache an und für sich selbst ist. Ne? Und was sie an und für sich selbst ist und damit eigentlich für uns ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen akrobatisch gewesen. Aber ich meine, das sind so diese hegelischen, dialektischen Bestimmungen. Das ist, also was die Sprache an und für sich ist. Also wenn man die Sprache eben als solche betrachtet. Ne? Das heißt als solche in ihrem Wesen, in ihrem geistigen Wesen sozusagen. Nicht? Und damit... Das wäre ja auch, was die Sprache für uns sein soll. Nicht? Was die Sprache eigentlich für uns sein soll. Nicht? Wenn man sie wirklich eben als Sprache versteht. Nicht? Deshalb diese weiteren Entwicklungen. Nicht? Damit ist es zunächst selbstverständlich, dass das geistige Wesen, das sich in der Sprache mitteilt, nicht die Sprache selbst, sondern etwas von ihr Unterscheidendes ist. Also das ist wieder diese Geschichte. Wenn die Sprache das geistige Wesen mitteilt, dann kann dieses geistige Wesen ja nicht die Sprache selbst sein. Weil etwas ausdrücken bedeutet, dass das, wovon es der Ausdruck ist, mehr ist als das, was als Ausdruck erscheint. Das ist wieder eine andere Bestimmung. Das Komplizierte ist eben, und das ist tatsächlich eben, ja, wunderbarer Hegelianismus, nämlich immer verschiedene Bestimmungen gleichzeitig zu denken. Verstehen Sie? Also wir müssen gleichzeitig denken. Einmal müssen wir das festhalten, ne? Das, also der Ausdruck ist immer weniger als das, wovon er Ausdruck ist. So, das ist die Unterscheidung zwischen geistigem Wesen und Sprache. Ne? So, das ist eine Sache. Der anderen Seite müssen wir auch festhalten, gleichzeitig denken, dass also die Sprache sozusagen mit das geistige Wesen der Sprache ist Mitteilung. Ne? Also Sprache ist Mitteilung. Ne? Und als solche muss sie zum Ausdruck kommen. Das ist die andere Geschichte. Deshalb, weil das so ist, kommt jetzt diese große Gefahr, sagt Benjamin, nicht? Dass man die Sprache gleichsam nur als Sprache versteht. Das heißt, in diesem Sinne als äußere Sprache. Dass man sozusagen nur diese Ausdrucksebene der Sprache nimmt. Dass man sozusagen das nicht bedenkt, dass der Ausdruck von etwas weniger ist als also das, wovon es der Ausdruck ist. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht unterschlagen. Sonst würde man sich sozusagen nur an der äußeren Sprachform festhalten. Das ist natürlich sehr bequem, weil wenn man sich an dieser äußeren Sprachform festhält, nicht so wie sie im Lexikon da steht, wie sie und so weiter, nicht diese Wörter und all dies, nicht, dann kann man das natürlich verwenden. Verstehen Sie? Dann ist der Instrumentalismus natürlich wunderbar gerechtfertigt. Ja? Also sozusagen, dass man sich nur an die Ausdrucksseite hält, das was erscheint, sozusagen, das ist ja sehr entgegenkommend zu dem, was man mit der Sprache machen will, nämlich sie verwenden für instrumentelle Zwecke. Also hier gibt es sozusagen eine Allianz zwischen Instrumentalismus, das, was man damit machen will, nicht? Und dem, wie man die Sprache eben bestimmt. Ne? Also man bestimmt die Sprache so, wie man sie braucht, könnte man banal sagen. Ne? So, ne? Ja, also genauso wie, weiß nicht, der Mann hat das Bild von der Frau, das er braucht, sagen die Feministinnen zum Beispiel, nicht? Oder solche Dinge. Das heißt, wenn man so will, in der kognitiven Dissonanz, die Psychologen haben das entwickelt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, kognitive Dissonanz, das ist so ein psychologischer Mechanismus. Also ich will etwas so haben, nicht? Dann interpretiere ich das so, wie ich es brauche. Das heißt, die Ansicht von einer Sache ist immer dem Interesse gleichsam nachgeordnet. Ne? Weil es eben leichter ist, die Meinung über eine Sache zu ändern, als eine bestimmte Praxis mit dieser Sache. Nicht, also wenn ich also rauche, dann natürlich sage ich, das Rauchen ist nicht so schlimm. Ja, weil ich rauche eben. Zum Beispiel, ne? Also verstehen Sie, das nennt man kognitive Dissonanz. Es ist leichter, die Meinung von etwas zu ändern, als die Praxis selber. Nicht? Und diesen Widerspruch kann man nicht permanent aushalten. Nicht, dass man sozusagen raucht, wenn man dauernd Totenköpfe vor sich sieht. Deshalb sagt man, so schlimm ist das Rauchen nicht. Es gibt der Straßenverkehr und die ganze, die Abgase, all das trägt ja genauso zum Krebs bei. Also insofern, das Rauchen ist nur ein kleiner Beitrag. Das ist nicht so schlimm. Also das ist so, dieses Gap, ne, dieses Gap verringern. Ja, und so ist es ja in der Sprachtheorie auch. Das nennt dann Benjamin auch der große Abgrund, dem alle Sprachtheorie zu verfallen droht. Und über ihm sich schwebend zu erhalten, ist eigentlich die Aufgabe. Und deshalb sagt er ja, also diese Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen und dem Sprachlichen, in dem es sich mitteilt, ist gleichsam die ursprünglichste einer sprachtheoretischen Untersuchung. Das ist natürlich paradox, sagt er. Und in der Tat, also im Begriff des Logos ist dieselbe Problematik enthalten. Logos ist einerseits gleichsam dieses in sich, also der Sprache und des Denkens. Bei den Griechen ist das nicht unterschieden. Logos ist Denken und Sprache, nicht? Also in einem. Also eigentlich ein bisschen ähnlich wie Kant das noch verstanden hat. Nicht? Der hat keine eigene Sprachtheorie entwickelt, Kant, nicht? Sondern Vernunft, ganz sozusagen antik, ist eben beides, nicht? Logos eben als Sprache und als Gedanke oder Denken, nicht? Noch keine Unterscheidung, nicht? Das ist erst modern gleichsam, romantisch könnte man sagen, dass sich der Abgrund auftut zwischen sozusagen dem Denken und seinem Ausdruck als Sprache, nicht? Also, Benjamin spricht hier von dieser Parallel.